Deutschlandfunk Interview.
Der Weg ins Weiße Haus ist lang und kompliziert. Wer sich nicht auskennt in den Feinheiten der US-Politik, verliert rasch den Überblick. Eine nicht enden wollende Reihe von Vorwahlen in den Bundesstaaten, dazu noch mit höchst unterschiedlichen Abläufen. Am Ende dann ein Nominierungsparteitag mit Luftballons und reichlich Konfetti. Andere politische Spielregeln also in den USA. Und am Telefon nun der Koordinator der Bundesregierung für die transatlantischen Beziehungen, Michael Link, FDP. Guten Morgen, Herr Link.
Guten Morgen, Herr Heinlein.
Der Super Tuesday ist also vorbei. Es gibt keine Überraschungen. Donald Trump hat, wie erwartet, das Rennen gemacht. Warum hat es kein Republikaner geschafft, dem Ex-Präsidenten ernsthaft Paroli zu bieten?
Ich glaube, das hat sehr viel damit mit den Spezifika des amerikanischen Wahlsystems, speziell des Vorwahlsystems zu tun. Das sind in aller Regel offene Primaries, also offene Vorwahlen, wo natürlich sehr oft der immer jeweils Radikalere gewinnt. Das sieht man nicht nur beim Präsidenten, sieht man auch bei den gleichzeitig stattfindenden Vorwahlen für die verschiedenen Kongressabgeordneten und Senatoren. Also ganz eindeutig, Trump hat mit seiner massiven Polarisierung, mit seiner massiven auch Aktivierung und Mobilisierung hat er ganz klar die Nase vorn. Das, denke ich mal, wird bis zum Schluss des Vorwahlkampfs auch so bleiben.
Sind die Republikaner, sind die Anhänger von Donald Trump also nicht wirklich eine Partei, sondern eher eine Sekte, eine Art Donald Trump-Fanclub, der eben polarisiert und gegen alles wettert, was die etablierte Politik anbelangt?
Das kann man so sagen. Es hat vieles so ein bisschen von so einer Zeltmission. Die Republikanische Partei ist mehr zu einer Bewegung geworden, jedenfalls unter Trump. Und das heißt nicht, dass es nicht auch noch andere gibt. Dafür steht Nikki Haley. Sie steht eher für das klassische Establishment der Republikaner. Aber das ist momentan in diesem Vorwahlsystem klar unterlegen. Dennoch, es gibt sie. Und das darf man nicht vergessen, das sind je nach Bundesstaat auch 20 bis teilweise sogar 40%.
Sie sprechen es an, unsere Korrespondentin hat es angesprochen. Wie wichtig ist jetzt die Entscheidung von Nikki Haley, was sie sagt, wenn sie im Anschluss wahrscheinlich in den kommenden Wochen sagt, sie steigt aus dem Rennen um die Präsidentschaftskandidatur?
Da sind wir als politische Beobachter aus Berlin in der Tat auch extrem daran interessiert. Und wir versuchen ja auch gerade auch mit Ihrem Lager immer wieder darüber zu sprechen. Es wird spannend sein. Meine persönliche Meinung ist, ohne spekulieren zu wollen, sie wird das nicht bis zum Ende durchhalten. Das kann vielleicht sogar auch schnell gehen. Aber sie hält sich erkennbar bereit, auch für eine Zeit nach Trump. Denn ich glaube, dass sie sehr drauf setzt, jetzt erhobenen Hauptes aus diesem Rennen zu gehen, zum richtigen Zeitpunkt. Und dann natürlich, wenn Trump verlieren sollte im Herbst, dann ist der Weg für sie offen, dann tatsächlich den Führungsanspruch anzumelden.
Und bis dahin könnte sie so etwas sein wie ein Stachel im Fleisch von Donald Trump?
Absolut, denn viele ihrer Wählerinnen und Wähler werden im Herbst, gerade weil Trump so extrem mobilisiert und weil er mit den klassischen Konservativen wenig zu tun hat, deshalb wird die Biden-Seite, wird das demokratische Lager versuchen, natürlich auch ganz gezielt auch einige ihrer Wähler zu sich herüberzuziehen.
Donald Trump scheint das Ganze um Nikki Haley überhaupt nicht zu interessieren. Er spricht ja seine Konkurrentin überhaupt nicht an beim Namen. Er klingt sehr zuversichtlich, wir haben es gehört an eingangs dieser Stunde. Was meint Donald Trump, wenn er ankündigt, sich das Land zurückzuholen?
Die Rede, die er heute in Florida gehalten hat, seine in Anführungszeichen Siegesrede, die er mit sehr sanftem Ton begann für seine Verhältnisse. Das war seine Art zu versuchen, eine Versöhnungsrede zu halten. Aber das ist natürlich nur Oberfläche. Er hat immer wieder sehr deutlich gezeigt, die Rede war gespickt mit Unwahrheiten über die letzte Wahl, über die Gerichtsverfahren und über viele andere Dinge, zum Beispiel eben über das, was er mit China angeblich erreicht hat, mit dem Iran erreicht hat. Er hat ganz eindeutig versucht, er gerade so ein bisschen den Wolf im Schafspelz zu machen, aber es blitzt immer wieder hier und da durch. Letzten Endes steht er für ein System, was polarisiert, was mit Hassrede arbeitet und was leider eben auch sehr stark auf Rache setzen würde, wenn er wieder gewählt wird.
Rache gegenüber wem? Gegenüber seinen innenpolitischen Widersachern oder Rache auch gegenüber seinen europäischen Partnern, die ja klar signalisiert haben, sie stehen eigentlich an der Seite der Demokraten, an der Seite des Amtsinhabers Joe Biden.
Das ist wie immer bei ihm schwer vorhersagbar. Es ist sehr persönlich, je nachdem, was gerade in seiner Aufmerksamkeit auch ganz vorne ist. Wir jedenfalls müssen uns genau deshalb darauf vorbereiten, als Europa möglichst stark zu sein. Und da können wir vieles auch schon vor der Wahl machen. Ohne jetzt einen Trump-Sieg herbeizureden, wir sollten dringend an unseren eigenen Strukturen arbeiten, handelspolitisch, militärisch, überhaupt generell auch von unseren Verfahren in Europa. Wir sind viel zu langsam, wenn es um Entscheidungen geht bei der Außen- und Sicherheitspolitik. Also vieles, was wir machen können in Vorbereitung auf etwas, was passieren könnte, aber genau hundertprozentig vorbereiten kann man sich auf Trump nie, denn Unvorhersagbarkeit ist eines seiner klassischen Stilelemente.
Ihr Amt als Transatlantik-Koordinator ist im Auswärtigen Amt angesiedelt. Da laufen ja wahrscheinlich jetzt die Vorbereitungen auf eine mögliche Amtszeit von Donald Trump, eine zweite Amtszeit. Was wird da an Vorbereitungen tatsächlich gemacht? Wird da mit verschiedenen Szenarien gearbeitet, mit einem Best-Case- und einem Worst-Case-Szenario?
Ich würde sagen, mit verschiedensten Szenarien muss man immer arbeiten in der Außenpolitik. Und das genau das macht das Auswärtige Amt. Das macht vor allem auch die Botschaft in Washington, die ein Spitzenteam hat. Das macht die deutsche Politik aber insgesamt auch. Und ich arbeite in meiner Arbeit natürlich eben sehr, sehr eng, basiert im Auswärtigen Amt, aber eben auch sehr, sehr eng mit allen demokratischen Parteien zusammen. Denn wir müssen uns als Demokraten eben gemeinsam immer um diese so extrem wichtige Beziehung zu den USA kümmern. Ich sage mal, unabhängig davon, wer im Weißen Haus ist, auch wenn jeder sicherlich aufgrund auch der europäischen Interessen Vorlieben hat, wir müssen unabhängig davon, wer im Weißen Haus ist, eng zusammenarbeiten mit den USA. Und deshalb ist die Breite der Beziehung so wichtig. Und deshalb versuche ich ganz bewusst, die Beziehungen mehr so in Richtung mit Blick eben auch auf Gouverneure, Senatoren, Bundesstaaten zu weiten und nicht nur auf das Weiße Haus zu schauen.
Könnte dann möglicherweise ein Präsident Donald Trump, wenn es denn so kommt, im November auch dazu führen, dass Europa, dass sich die europäische Außenpolitik besser koordiniert, dass man enger zusammenrückt gegenüber Washington und einem Präsidenten Donald Trump?
Schwer zu sagen, was er genau tun wird, aber klar ist schon jetzt, und das ist eben das, was ich versuche immer wieder deutlich zu machen, schon jetzt ist doch klar, dass egal wer Präsident ist, ob Trump 2.0 oder eine zweite Amtszeit Biden, wir werden auf jeden Fall mehr Verantwortung als Europa, als Europäer in dieser transatlantischen Beziehung übernehmen müssen. Denn selbst eine zweite Biden-Administration wird schrittweise mehr Aufmerksamkeit in Richtung Pazifik lenken müssen, aufgrund eines immer selbstbewusster und auch teilweise aggressiver, deutlich aggressiver Auftreten Chinas. Und vor allem müssten wir in einer zweiten Amtszeit Biden dringend an das Thema Handelsabkommen ran, denn das ist in der ersten Amtszeit nicht gelungen. Wir bräuchten es aber dringend, denn es ist unsere stärkste und wichtigste Wirtschaftsbeziehung.
Wie schätzen Sie das ein, dass Ihr Appell gehört wird, vor allem in Berlin und Paris, wo ja zuletzt es durchaus, um es mal nett zu sagen, ja unterschiedliche Tonlagen gab gegenüber der künftigen Außenpolitik, gegenüber den USA?
Ja, da sprechen Sie einen extrem wichtigen Punkt an. Ich glaube, wenn Deutschland und Frankreich nicht in der Lage sind, wirklich auch immer wieder gemeinsame Initiativen erfolgreich zu bringen, natürlich mit anderen Europäern gemeinsam, das geht nicht nur alleine deutsch-französisch, aber wenn die beiden im Kerne nicht in der Lage sind, tatsächlich auch da stärker Impulse zu setzen, dann würde es schwierig werden. Und deshalb hängt jetzt alles davon ab, dass wir die großen Projekte, die ja laufen zwischen Deutschland und Frankreich, wie zum Beispiel im Rüstungsbereich FCAS, also das neue Flugsystem der Zukunft oder das Kampfpanzersystem der Zukunft oder gemeinsame Projekte in der Außen- und Sicherheitspolitik, wie zum Beispiel gemeinsame Mehrheitsabstimmungen der EU. Wenn wir nicht in der Lage sind, das tatsächlich auch gemeinsam in der EU mit deutsch-französischen Initiativen, gerne ergänzt durch Polen, Italiener und andere, durchzusetzen, dann sind wir ganz eindeutig nicht auf der Höhe der Zeit.
Im Deutschlandfunk heute Morgen der Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung, Michael Link, FDP. Ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und auf Wiederhören nach Berlin.
Dankeschön.